Ich begrüße hier im Studio unsere Gäste vom Generationentheater Zeitsprung, Helga, Friederike und Claudia. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Guten Morgen.
Hallo.
Hallo.
Zwei Stücke im Gepäck, Zwischen Himmel und Hölle und Lumpen und Lametta. Wir fangen an mit Zwischen Himmel und Hölle, weil da geht's ja bald los. 2. Dezember ist die Premiere. Eine szenische Lesung ist das. Himmel und Hölle, die großen Orte der Religion oder des Lebens auch. Worum geht's?
Ja, ich fange mal an. Also vielleicht ein bisschen was um den Rahmen rum. Dieses Stück wird am 27. Mai Open Air in der Altstadt von Tübingen gezeigt. Und wir machen jetzt sozusagen eine Vorversion. Deswegen heißt es auch szenische Lesung. Das heißt, es gibt auch gelesene Teile. Es geht als Grundthema um einen Studenten. 1628 spielt das Stück hauptsächlich. Also wir springen auch, erzähle ich, können wir gleich erzählen. Das geht um einen Studenten aus Erfurt, der so ein bisschen Liederjahren ist. Also der, ja, ist auch nicht ganz kosch. Also der gibt ganz viel Geld aus immer und säuft und so weiter und so fort. Das weiß man. Und ihm wird aber ein Pakt mit dem Teufel angehängt. Ja, und das ist ja relativ selten. Es wurden sehr viele Frauen in der Zeit umgebracht als Hexen auf den Scheiterhaufen. Und er soll auf den Scheiterhaufen. So, das ist das Grundthema. Und ja, dann passiert alles Mögliche und es versucht der Schickhardt, Wilhelm Schickhardt, der als Astronom, Professor, Wissenschaftler hier in Tübingen ist, viele Sprachen spricht, der versucht dann mit seiner Tochter die Leute davon abzuhalten, dass sie den David auf den Scheiterhaufen schmeißen. So ist die das Grundthema.
Wie kommt's her? Woher kommt es, dass er quasi diesen, woher kommt der Vorwurf?
Man hat einen Zettel bei ihm gefunden im Zimmer. Also der Hausmeister hat irgendwie aufgeräumt bei ihm im Zimmer und dann sah er einen Zettel, der irgendwelche komischen Zeichen drauf hatte und wo er einfach auch ein Gelübde drauf stand und Pakt mit dem Teufel und mit seinem eigenen Blut unterzeichnet. Und den hat er natürlich dann unter die Leute gebracht und schon wie ein Lauffeuer ging es dann los und er wurde verhaftet.
Und da gab es quasi eine Inquisition dann?
Ja, also er wurde dann in den Kerker geworfen und dann gab es natürlich diese zwei Haltungen. Er muss auf den Scheiterhaufen und dann die Menschen, die so rationaler waren, auch zu der Zeit schon gesagt haben, es ist ein Quatsch, es gibt sowas gibt es nicht, der war besoffen oder der hat Blödsinn gemacht, der hatte irgendwie Schulden, der hat immer irgendwelche Schulden gemacht, weil er auch Leute eingeladen hat und dann die Zeche nicht bezahlen konnte. Und ja, man hat ihm von der einen und von der anderen Seite Sachen angehängt.
Und was passiert dann mit ihm?
Dann, ja, letztendlich, ich meine, so viel verraten,
ja nicht. Dürfte nicht, aber halt die Spannung aufbauen, noch ein bisschen.
Er sitzt dann im Kerker und draußen toben die Meinungen. So, und dann, wie es ausgeht, will ich nicht erzählen.
Nein, das erwarte ich auch nicht.
Was vorweg, aber es gibt in dem Stück dann noch verschiedene andere wichtige Figuren. Das sind zum einen die Sterne. Da sitzt einer neben mir. Friederike spielt einen Stern und die Sterne springen, wie ähnlich wie es auch beim Alleenstreit war 2019, die Sterne springen über die Zeiten, also die haben die Macht über Zeit und Raum sich zu bewegen und gucken auf die Erde und kommentieren das Geschehen, mischen sich auch mal ein und bringen ein bisschen Überraschungen, kann dir Friederike gleich noch ein bisschen mehr erzählen zu den Sternen. Dann gibt es den Kontrapunkt so ein bisschen zu den Sternen, einen schwarzen Vogel, der so ein bisschen die Magie und das Mystische, Undurchschaubare verkörpert. Und ja, und dann gibt es vor allen Dingen drei Jugendliche, so, und die spielen eine ganz große Rolle, weil zwei davon wollen den David retten. Und die dritte, die kommt aus einem sehr enggläubigen Elternhaus und die findet das alles ganz komisch.
Also dann spielt Religion doch auch noch eine große Rolle, ja?
Natürlich spielt eine Rolle.
Bevor wir jetzt genauer auf eure Figuren auch noch eingehen, vielleicht nochmal der Rahmen zur Stückentstehung, Stückfindung. Es ist ja oft, du wählst was aus, aber dann sind es auch gemeinschaftliche Prozesse. Wie habt ihr das dieses Mal gemacht mit?
So ähnlich wie beim Alleenstreit. Also ich habe ja beim Alleenstreit schon zusammengearbeitet mit der Andrea Bachmann. Und das war ihr erstes Theaterstück, Alleenstreit. Und wir haben gesagt, wir wollen eigentlich so eine Reihe machen mit historischen Spaziergängen durch Tübingen, Theaterspaziergängen, und da irgendwelche weniger bekannten historischen Begebenheiten aus der Stadt Tübingen ein bisschen unter die Leute bringen. Und das Thema hat letztendlich Andrea ausgesucht, die da sehr viel liest und recherchiert und auch Geschichten kennt, von denen die meisten Leute noch nichts gehört haben.
Und wie viel ist da dran an der historischen Wahrheit?
Also den David gibt's, und die ganze Geschichte gibt's auch, und es spielen ja auch dann Wilhelm Schickert, den man kennt, mit seiner Frau, die übrigens sehr unterschiedlich Haltungen hatten zum Leben. Also sie ist etwas bigott und sehr eng, und er liebt sie heiß und innig, aber er denkt ganz anders. Also er gibt auch Geld aus für Dinge, wo sie die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Und dann ein befreundetes Ehepaar, Besold, die auch eine Rolle spielen. Über die wissen wir noch nicht so viel. Die spielen jetzt am 2.12. keine Rolle. Die beiden, also sind nicht komplett alle Figuren am 2.12., wie sie dann später in der Stadt sein werden.
Also ihr habt jetzt quasi zwei Varianten sozusagen in petto, und draußen proben war wahrscheinlich auch noch nicht so viel, oder? Jetzt für die Außenvariante.
Draußen proben gar nicht. Das kommt dann
ab März. Da müsst ihr nochmal ran. Genau. Und warum jetzt zwei Varianten? Wegen auch Förderung und überhaupt dran zu bleiben?
Es hat was mit der Förderung und mit beidem, was du sagst, zu tun. Also mit der Förderung und auch dran zu bleiben. Also ich habe ein Stipendium bekommen, um halt weiterarbeiten zu können. Das ist aber sehr begrenzt, und es muss auch 2021 einfach noch zur Aufführung kommen. Und mir war es auch wichtig, also Andrea und ich, wir sind beide freiberuflich, und ja, war es auch wichtig, dass wir da beide irgendwie so ein bisschen was zum Arbeiten haben. Und Andrea hat genug zum Arbeiten, aber wir brauchen halt auch Geld und so. Ja, also das ist mit ein Grund, und auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir ja im Haus wenig vertreten sind, weil wir Lumpen und Lametta als Film gemacht haben und nicht als ein regelmäßig stattfindendes Stück in der Werkstatt. Und das war auch mit ein Grund, warum ich gesagt habe, wir machen das, wir legen was in die Werkstatt und sind da mal wieder präsent, auch im Haus.
Nicht nur.
Und zudem hoffen wir natürlich, dass es Werbung gibt, auch für den Sommer.
Ja. Klar, als
Teaser. Dass das schon im Gespräch ist.
Ja. Genau, sich bemerkbar zeigen und sichtbar werden. Dann kommen wir zu euch jetzt, zum Ensemble. Das ist ja auch was Besonderes, ne? Also man hat professionelle Anbindung ans LTT, aber ist eine freie Gruppe, selbstständig organisiert und dann eben auch Ehrenamt, Hauptamt, professionell und Laien oder so. Aber das ist ja auch ein ganz eigenes Spannungsverhältnis, aber auch, ne, eine ganz eigene Dynamik habt ihr da. Wie habt ihr es jetzt, die Zusammenarbeit erlebt in diesen Zeiten oder jetzt auch ganz aktuell mit dem neuen Stück, Friederike?
Die Zusammenarbeit mit dem LTT, meinst du?
Ja, aber auch innerhalb von eurem Team. Also ich weiß nicht, wie viel ihr vom LTT im Alltag mitkriegt beim Proben.
Na, da muss man einfach auch sagen, Corona-Zeit, da war schwierig zusammen mit dem LTT, weil teilweise konnte man nicht in die Räume. Unter uns finde ich das immer total spannend, dass Spieler dabei sind, die schon jahrelang dabei sind, immer wieder auch neue dazukommen und das so die ganz eigene Dynamik auch gibt. Dann kommen ganz, ganz viele Ideen auch von den Spielern, die teilweise total gut umzusetzen sind, manche probiert man und dann sagt man, nee, passt jetzt doch nicht so gut. Es ist sehr viel mit Improvisieren und Ausprobieren. Und durch dieses Improvisieren und Ausprobieren, geht es mir wenigstens so, finde ich ziemlich leicht dann in eine neue Rolle rein. eben weil so viele Aspekte angesprochen werden.
Welche Ideen waren das jetzt dieses Mal? Was kam da alles von euch aus dem Ensemble?
Die Figuren standen ja. Aber dann geht es darum, den Charakter von so einer Figur auch rauszukriegen. Und ja, mit viel Idee und mit viel Spaß, teilweise auch mit Blödsinn oder mit viel Ernsthaftigkeit, entwickelt sich dann durchs Probieren einfach die Figur.
Ja, darf ich da kurz was sagen? Weil wir haben zum Beispiel eine Szene, da geht es um Hexenprozesse. Und da hat Andrea ganz viel Stoff einfach uns weitergegeben. Und wir haben aber keinen ausgeschriebenen Text in dieser einen Szene. Und diese Szene wird zum Beispiel improvisiert sein. Ja? Da haben wir einmal eine Impro gemacht, die war so gut, die war so witzig, dass wir gesagt haben, wir behalten das als Impro. Auch weil wir jetzt zum Beispiel mit dem Hexenmeister nicht so viel proben konnten. Der hat jetzt seine dritte Impfung gehabt und wollte ein bisschen Pause und so Sachen. Also das spielt ja natürlich dann alles rein. Und diese Szene wird improvisiert sein. Wird mal gucken, was dann passiert. Friederike spielt auch eine Hexe.
Okay. Ich würde gerne noch zu der Stück Entwicklung was sagen. Also was finde ich so ein bisschen deine Handschrift ist, Helga? Das ist auch das, da gibt es eine Idee, dann gibt es auch schon Textfragmente oder sogar schon fertiger Text. Und wir in der Gruppe machen dann zum Beispiel, gibt es so Sequenzen, wo wir den Text lesen gemeinsam und dann überlegen, geht es, passt es, muss da was gestrichen werden, kommt da was dazu, ist das stimmig? Das heißt, so verändert sich dann zum Beispiel Text. Und Figuren oder auch, sage ich mal, Dramaturgie wird ja auch so entwickelt, indem wir eben diese Improvisationen machen. Und innerhalb dieser Improvisationen entstehen dann eben auch neue Ideen, neue Herangehensweisen oder eben, wie du das jetzt gerade auch beschrieben hast, also so eine ganze Szene kann da geschwind entstehen. Und meistens läuft es ja dann auch so, dieses Mal war ich jetzt nicht so intensiv involviert, läuft es ja dann auch so, dass quasi diese ganzen Ideen gibt's und dann wird in einer entweder noch mal kleineren Gruppe oder nur Helga mit jemand zusammen oder wie auch immer, in welcher Konstellation, die Dramaturgie draus entwickelt. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Herangehensweise.
Und das wird jedes Mal wieder quasi auch neu zusammengewürfelt, so ein bisschen diese ja, Initiativgruppe ja, um Helga.
Ja, ja, irgendwie schon. Also ja. Ich würde mal sagen, ja, man dreht sich alles um Helga, aber es gibt da unterschiedliche Personen, ist ja auch abhängig jeweils von den zeitlichen Ressourcen der Mitspielerinnen und. Also das ist, ja, muss man einfach vieles berücksichtigen.
Aber prinzipiell ist es für alle offen und ein Beteiligungsprozess, dass jeder, alle mitdiskutieren können auch, ja?
Ja, ich meine schlussendlich entscheidet Helga. Und das finde ich auch okay, wenn das quasi in die Zügel in einer Hand auch bleiben. Das ist ja auch wichtig. Genau, aber es ist schon ein, wie sagt man so schön, paritätischer Prozess.
Ja, das hängt nicht davon ab, wie lange jemand dabei ist, sondern es hängt einfach von Interessen ab. Und auch von dem, also ich bekomme ja relativ schnell mit, wer so eine Affinität auch für Theater hat oder wer so eine Empfindung dafür hat, wie Dramaturgie funktioniert und so. Und manchmal frage ich dann auch gezielt Leute. Und jetzt zum Beispiel gestern ist ein junges Mädchen aufgetaucht, die ist 20 vielleicht. Und die hat ein unheimliches Verständnis für Theater. Und die war vorher einmal da. Und für mich ist dann klar, also so jemand hole ich dann auch gerne rein ins Boot, weil es ein junger Mensch ist, der hat dann nochmal völlig andere Ideen als jetzt zum Beispiel Claudia oder Friederike, die beide länger dabei sind, aber die halt zu einer anderen Generation gehören. Und da freue ich mich dann, wenn so junges Blut dann auftaucht und ja, und da ihre Ideen auch mit einbringt.
Also man kann bei euch jenseits von der Spielrolle andere Rollen noch finden und einnehmen, ja?
So. Ja, schon.
Ja. Ja, Generation Theater, inwieweit wird das auch hier hochgehalten oder so, was ist das, was bedeutet das für euch so, dieses auch unter diesem Label des generationenübergreifenden Theaters zu spielen?
Also ich meine, ich finde es ganz spannend. Also ich meine, es ist eine Herausforderung, ja, weil ich bin jetzt schon länger dabei, bin seit 2014, glaube ich, dabei. Es ist eine Herausforderung, weil es bedeutet jedes Mal, ich muss mich umstellen, ich muss mich auf neue Leute einrufen. Das ist so der eine Aspekt von dem Ganzen. Auf der anderen Seite finde ich schon auch spannend, weil es hat ja auch so was sehr Dynamisches, was sehr Lebhaftes und es kommen, wie gesagt, neue Ideen, neue Aspekte mit rein und sag mal, für die ganz persönliche Entwicklung ist es ja einfach auch sehr wichtig, dass man viel im Kontakt, im sozialen Kontakt, auch mit jüngeren Menschen bleibt, um selber auch so ein bisschen aktiv und fidel zu bleiben. Und von daher finde ich das eine super Sache mit diesem Generationentheater.
Friederike?
Geht mir genauso. Also ich finde auch, dass die Jugendliche unheimlich viel Schwung reinbringt. Auf eine angenehme Art immer auch zwingt, umzudenken, anders zu denken, neu zu denken. Und ich finde es total, total belebend und erfrischend.
Wie ist es, was könnt ihr berichten, was nehmen die jungen Leute mit? Eben dann solche, das könnt ihr vielleicht ja auch nochmal.
Also ich mache das ja jetzt schon sehr lange. Und meine Erfahrung ist, dass es erstmal die jungen Leute nicht unbedingt anzieht, wenn man hört, oh, da spielt man mit alten Menschen oder mit älteren Menschen. Und die meistens nicht deswegen kommen. Ja? Andersrum für die Älteren zum Teil, die finden es natürlich klasse, wenn da Junge dabei ist, wie die Friederike jetzt auch gesagt hat. Aber die Jungen kommen nicht deswegen. Die kommen, weil sie Theater spielen wollen. Aber meine Erfahrung über die vielen Jahre ist, dass die ganz bereichernde Erfahrungen machen. Also so kriege ich es auch zurückgemeldet und zum Teil dann auch lange bleiben im Ensemble, weil sie das selber dann, wo es mal angefangen hat, dann super spannend finden, eigentlich mit Älteren, mit Menschen so aus allen Altersgruppen und auch sozialen Schichten zum Teil zusammen etwas zu erarbeiten und auf der Bühne zu stehen. Und ich hatte auch schon, also das, ja, schon öfters mal Jugendliche da, die so durch die Zeit der Pubertät so ein bisschen gerettet wurden. Also weil da hängt man ja so ein bisschen herum, erinnere ich mich selber auch dran. Und da so einen stabilen Faden haben, wo wir natürlich auch sagen, also wenn man mitmacht, dann muss man da sein und nicht mal heute, mal hü, mal hot. Und das ist eine ziemliche Herausforderung. Meine Rückmeldung ist über die vielen Jahre immer wieder, dass das aber eine ganz, ganz positiv aufgenommen wird und auch mit viel Spaß und Freude.
Das Ensemble als Anker so ein,
ja,
bisschen,
so ein bisschen
auch.
Ja, und wenn ich noch was dazu sagen darf, ich glaube, das Ensemble nicht nur als Anker, sondern das Ensemble auch als Möglichkeit von persönlicher Weiterentwicklung. Und ich fand es zum Teil auch spannend, so, ich sage jetzt mal, Kinder zu sehen, die gekommen sind und als Jugendliche gegangen sind, und was sie für eine Entwicklung durchgemacht haben. Also das fand ich total spannend von außen zu beobachten und auch zu sehen, wie es Kinder gab, die in ihrem Selbstbewusstsein gewachsen sind. Ja, so finde ich schon toll zu beobachten.
Persönlichkeitsentwicklung inklusive, ja, dann
ja, genau,
auch noch. Aber es braucht natürlich, glaube ich, da schon auch, hängt viel ab dann auch von dieser Person, um die sich alles dreht, die Helga, die den Laden zusammenhält auch. Und du hast ja da auch schon ein paar Methoden auch, ne, um fürs Teambuilding oder was hilft dir da, um eben aus diesen vielen verschiedenen Charakteren auch eine Einheit zu schmieden?
Ja, ich habe natürlich, ich bin ja auch als Dozentin für Theaterpädagogik tätig und ich habe natürlich so allerlei Spiele und Übungen und auch Methoden, die den Raum lassen für gemeinsam was entwickeln oder gemeinsam arbeiten und die Energie, die die Jugendlichen mitbringen oder auch das Tempo zum Teil, das die Jugendlichen mitbringen, ausleben zu können. Und trotzdem gibt es die Möglichkeit für ältere Menschen eben nicht so schnell sein zu müssen wie die Jugendlichen, wenn es nicht passt. Ja? Also man kann es machen, aber man muss es nicht machen. Und ich habe zum Beispiel Ballspiele, die ich gerne tue und wir spielen Volleyball manchmal. Jetzt im Moment ist alles ein bisschen schwieriger mit Corona, aber spielen Volleyball, dann aber nicht mit dem Volleyball, sondern mit einem Wasserball. Und den kann man, ja, mit dem tut man sich zum Beispiel nicht weh. Also ich habe da so verschiedene, einfach verschiedene Spielemethoden entwickelt, wo man sich ausleben kann und das Gegenüber aber auch dem Gegenüber begegnet, auch wenn es anders ist und trotzdem miteinander sein kann und was entwickeln kann und so.
Ja, also da, ja. Die Jugendlichen haben da so richtig ihre Lieblingsspiele auch. Wenn es ans Probe geht, gibt es am Anfang immer so eine Aufwärmphase und da haben die also absolut ihre Lieblingsspiele, wo wir Ältere manchmal die Augen verdrehen, aber dann meistens eigentlich ihnen das Liebste auch machen.
Was sind eure Lieblingsspiele?
Also ich fand die Spiele am Anfang zum Teil schon auch spannend, aber irgendwann werden die Sachen auch ein bisschen redundant. Von daher, wenn du neue Sachen mit reinbringst, dann bin ich auch gleich, kann ich dann auch Feuer fangen. Aber für, sei es mal neue, die dazukommen, die kennen ja viele Sachen noch gar nicht, für die ist es dann neu. Also ich bin immer offen für Neues, sagen wir mal so. Und wenn Neues kommt, finde ich das gut.
Aber Wiederholungen sind halt auch, müssen auch sein manchmal.
Ja, Business dann. As usual.
Manche lieben die auch. Ich wollte noch erzählen, also weil du vorhin so gefragt hast, wir haben einen Jugendlichen, hatten wir im Ensemble oder haben wir im Ensemble, der hat sich gegen Fußball und fürs Theater entschieden. Und das war so, über ein paar Monate ging das so, hier ist eine oder das andere. Und ja, der ist mit Feuer und Flamme dabei und ich finde es total super, weil der sich auch wirklich reinhängt.
Also auch wirklich Ausdruck für die Qualität eurer Arbeit, ne? Gegen Fußball fürs Theater. Ja, ne?
Ja, und ich glaube, es gibt da auch nur so einen Aspekt, dass man, wenn man dann so zusammen probt und zusammen arbeitet, dass manchmal dieser Altersunterschied einfach verschwindet. Der zählt gar nicht mehr viel. Das ist dann, ob Jugendlicher oder älterer Mensch, das ist dann einfach der Spielpartner. Und es macht ziemlich Spaß.
Das hat ja unsere Anneliese, die du auch noch kennst, Anneliese Goth, die jetzt seit ein paar Jahren verstorben ist und bis 93 mitgespielt hat, das hat die ja auch immer gesagt. Die hat gesagt, hier ist der Ort, wo sie ihr Alter vergessen kann. Und ja, das finde ich super. Das geht mir selber auch so.
Sehr schön. Ja, also diese Sachen, ich finde auch, wenn ihr regelmäßig mit neuen Stücken hierher kommt, aber immer wieder ein bisschen den Kern der dass die Philosophie hier auch von verschiedenen Mitspielenden zu erfahren, finde ich auch immer sehr erhellend und erhebend. Aber nichtsdestotrotz zurück zum Stück und zu euren Rollen bei Zwischen Himmel und Hölle. Wenn ich mir auch jetzt vorstelle, so nochmal 1628, sah da Tübingen auch schon so aus? Oder wie waren das Tübingen im 17. Jahrhundert? Wie habt ihr euch das vorgestellt oder... Habt ihr daran auch gearbeitet?
Naja, ich meine, an dem Stadtbild direkt haben wir jetzt nicht gearbeitet, aber wenn man mal alte Stiche anguckt aus der Zeit, da gab es halt die ganzen Stadtmauern noch, das ganze Vorwerk, was wir jetzt haben, gab es noch nicht. Und ich habe so das Gefühl, wenn man so durch die Altstadtgassen von Tübingen schlendert, kann man sich das auch ein bisschen vorstellen, wie das damals war. Und auch so diese Idee von, ich sag mal so, die Unrat auf den Straßen oder irgendwelche Pferde, die da durch die Straßen liefen und keine Autos oder wie auch immer. Ich meine, in der Innenstadt ist autofrei. Aber ich habe schon das Gefühl, also mir gelingt es schon, mir das so ein bisschen vorzustellen, wenn man sich einfach das mal so vor Augen hält, so alte Bilder von damals.
Und was für ein Geist wehte da in der Stadt? War das wirklich ein streng religiöses Regime oder... Wenn das jetzt hier so, wenn wir ja auch eine Inquisitionsstory haben.
Also ich glaube, dass die Leute schon sehr religiös waren und auch der Wilhelm Schickert, auch wenn er irgendwie immer Streit mit seiner Frau hatte, weil er halt Geld für Bücher, fürs Ausgehen, für ja, irgendwie was Schönes für sie zum Anziehen. Also er hat halt Geld ausgegeben, wo sie sagt, das macht man nicht, das ist auch unchristlich zum Teil. Und trotzdem war er aber ein sehr gläubiger Mensch. Also ich glaube, dass das schon eine ganz große Rolle spielte zu der Zeit.
Und ich glaube, wenn man so gesamtgesellschaftlich, also auch über Tübingen hinaus anschaut, war das ja schon, ich meine, das war das, ich sag mal, ausgehende Mittelalter. Und dieses Thema Aberglaube, was ja tatsächlich jetzt auch hier in dem Stück zum Tragen kommt, das war schon, glaube ich, also noch so State of the Art in der Gesellschaft. Und ich habe schon so das Gefühl, dass das, ja, also so dieses, diese Befürchtungen, was könnte da von oben oder von unten kommen, dass das irgendwie schon so ein Thema war in der Zeit. Also von Himmel oder Hölle.
Ja, also ich glaube, wir Menschen haben auch eine Affinität dazu. Also das ist ja nicht komplett weg. Ja. Die Bereitschaft ist da, ja. Nur wir sind halt an einem anderen Punkt.
Ich habe gestern mit dir drüber gesprochen. Ich habe lange Zeit auf der Schwäbischen Alb gelebt und da gab es einen Arzt, der hat einen Bekannter von mir, der hatte Warzen, hat er zu einer Frau in geschickt, um die Warzen wegbeten zu lassen. In der neuen Zeit. Ja, also von daher, diese Affinität, diese ganze Esoterikwelle, was wir jetzt auch unter Corona wieder sehen, dieser Aberglaube, diese Verdammen von Menschen, die nicht Mainstream sind und, das sind ja alles Themen. Ich glaube, die begleiten einfach uns Menschen.
Aber im Mittelalter hatten sie halt noch eine gewisse andere Qualität oder bisschen, Stoßrichtung. Ja,
ein bisschen anderer Umgang damit.
Ja, also wir haben im Zuge dessen, was wir da alles so erfahren haben, was Andrea auch recherchiert hat, erfahren, dass in dem Ort Ellwangen die Hälfte der Frauen auf dem Scheiterhaufen gelandet ist. Und dann gab es irgendwann ganz viele Waisenkinder und vernachlässigte Menschen auf der Straße und so. Und dann haben sie aufgehört, ja, weil keine Frauen mehr da waren, die Kinder großzuziehen und so weiter.
Krass. Ja. Wie schlimm war es in Tübingen?
Tübingen war nicht so sehr davon betroffen. Aber in Tübingen gab es, glaube ich, so weiß gar nicht mehr, wie viele Frauen, aber es gab, glaube ich, 3 Männer, denen gedroht. Ich glaube, es ist keiner auf dem Scheiterhaufen gelandet, soweit ich mich erinnere, aber es gab 3 Anschuldigungen.
Wobei Andrea recherchiert hat, dass zum Beispiel in Rottenburg Verbrennungen waren und da halbe Völkerwanderung von Tübingen nach Rottenburg stattgefunden hat, um das sehr zu können.
Genau, Schaulustige.
Also die Sensationsgier war da auch schon da. Mhm. Weil es hier in Tübingen keine Verbrennung gegeben hat, ist man nach
Rottenburg geguckt.
Genau. Also hier gab es keinen Platz und keine verbriefte, kein Scheiterhaufen.
Soweit ich mich erinnere, war das so. Ich glaube, Tübingen war da irgendwie außen vor, ein Stück weit. Und ja, das, was Friederike sagte, die Studenten waren dann plötzlich unterwegs nach Rottenburg und die Unisäle waren leer, weil sie halt an dem Show, an der Show teilnehmen wollten.
Dafür hat man sich freigenommen. Mhm.
Wobei, ich meine, der Name Galgenberg, der steht ja auch für was. Und ist mir jetzt nur gerade gekommen. Ich kann da überhaupt keine Jahreszahl und nichts dafür benennen. Aber der steht ja für was, der Name. Und die Bältle-Straße, der Herr Bältle war ja wohl ein Henker in Tübingen. Und ich weiß nicht, in welcher Zeit der tatsächlich gelebt hat, aber ich finde es schon so, macht nochmal so was deutlich, dass auch in Tübingen natürlich trotz Uni da jetzt der Volksglaube trotzdem unterwegs war.
ja, auch ein Unterschied, ob die weltliche oder die kirchliche Gerichtsbarkeit dann auch Urteile
vollstreckt. Also da müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen rein recherchieren. Also was uns auch ein Thema ist, ist halt die, also gerade Ellwangen, da sind ja auch viele verbrannt worden, die wirklich nicht schuldig waren. Und das ist ein Aspekt, den, also der ist mir ganz wichtig, diese Willkür, auch die willkürlichen Entscheidungen. Wenn man was, wenn man es gerade so braucht, dann vereinfacht man die Gesetze, damit, damit es schneller geht. Also das ist da in Rottenburg zum Beispiel auch passiert. Und da, wo so viele Frauen auf den Scheiterhaufen geworfen worden sind, dass man einfach die Regeln geändert hat. Und diese Willkür, also gerade vor ein paar Tagen stand wieder was in der Presse über einen Mann in den USA, der 40 Jahre im Gefängnis war, unschuldig, keine Entschädigung, kriegt nichts. Also so wird es halt vermittelt. Und das ist ein Thema, was wir auch interessant finden, also mal so hinzugucken, dass es ja heute auch noch viel Willkür gibt.
Willkürherrschaft und Anklagen aus dem Nichts herauszaubern. Genau. Dann schauen wir jetzt doch mal auf eure Rollen. Friederike, du bist ein Stern. Was ist das denn für ein Stern?
Das Auge des Stiers. Alte Paran. Ein roter, feuriger Stern, Wächter am Himmel und ja, entsprechend kämpferisch.
Wächter am Himmel, was bewacht der?
Ich würde mal sagen, im Stück zuerst mal die anderen zwei Sterne.
Er möchte ja auch die Welt, also die Menschen kolonialisieren. Er möchte die Erde kolonialisieren.
Ja. Und ansonsten hat er wirklich Auge auf die Welt und was da alles so passiert und kommentiert es auch teilweise.
Woher kommt dieses Interesse bei ihm? Gibt es da ein bisschen was, eine Vorgeschichte?
Da gibt es eine Geschichte dazu zum Aldebaran. Also ja, ist wie bei viele Sterne einfach eine menschliche Interpretation in Sterne rein oder bestimmte Vorstellungen an Himmel projiziert. Und ja, auch die anderen zwei Sterne, ich meine, da ist noch die Vega oder Schedir, die ganz andere Charaktere sind und ganz anderes Verhalten haben, auch ganz anders auf die Welt gucken. Also auch da sind die Interpretationen bei den Sternen sehr unterschiedlich.
Wie war der Name? Alte? Der
Aldebaran.
Baran?
Aldebaran.
Aldebaran. Hat der irgendeine Bedeutung? Oder ist das
es ist in Sternzeichen Stier. Wird der als, ist das der hellste und wird als Auge des Stiers bezeichnet.
Und wofür kämpft der jetzt, wenn du sagst auch, er ist kämpferisch, kolonialisieren vom Himmel? Also er hat eine Sehnsucht zur Erde so ein bisschen dann auch.
Ich weiß nicht, ich würde eher sagen, das ist so eher Kontrolle. Mhm. Da ja, es ist die Kontrolle eher.
Also eher so ein Machtding.
Auch, ja.
Und inwiefern ist er da eingebettet, wie ist es eingebettet in die Story vom Stück? Da kommen immer wieder dann so Blitzlichter zum Himmel?
Ja, oder die Sterne sind da beobachtet, kommentiert, greifen teilweise auch ein. Und ich meine, wenn man sich vorstellt, dass die Astrologe ja je nach Sternekonstellation oder ja, denkt, dass die Schicksale der Menschen bestimmt werden, finde ich das eigentlich in dem Stück ein ganz schönes Aufgreifen von dieser Vorstellung, dass die Sterne Einfluss auf die Menschen haben.
Und inwiefern nimmst du Einfluss?
Das verraten wir jetzt noch nicht.
Nee, das verraten wir noch nicht. Mm-mm. Also jetzt am 2.12. Kriegt man nur eine Episode mit, wo sie Einfluss nehmen. Das verraten wir aber nicht. ja, aber die Sterne, also wird auch thematisiert, dass die halt auch vergehen und wiederkommen. Also Vega ist im Moment ein ganz junger Stern und war aber schon mal da. Also auch das sind so Themen, die, also das Werden und Vergehen, was da auch eine Rolle spielt. Und dann gibt es eben in unserem Stück, das habe ich vorhin vergessen, drei Literaturdamen aus der heutigen Zeit. Und die sind sehr astrologieaffin, also die finden Horoskoplesen ganz toll und die Sterne, die amüsieren sich natürlich auch ein bisschen über das, wie die Menschen sie interpretieren.
Also wir haben den Himmel, wir haben die Story im Mittelalter, im Ausgehenden und aber trotzdem auch noch was Zeitgenössisches mit dabei.
Genau. Ja.
Claudia, was ist deine Rolle?
Ja, also ich habe mangels Zeit, sage ich mal, mit Helga besprochen, dass ich eher so ein bisschen nicht so beansprucht, genau. Und ich darf jetzt am 2. Dezember den Studenten spielen, den David Leipzig. Genau. Und werde an dem 2. Dezember auch noch quasi so die Stimme, du hast gerade, was hast du gerade selber gesagt, des Heute verkörpern, indem ich quasi als Nachrichtensprecherin Nachrichten von heute verlese.
Aber das ist doch eine Hauptrolle, oder? Der David, oder ist er keine Hauptrolle, weil er dann schnell im Kerker sitzt?
Vielleicht eine insgeheime oder was weiß ich, zarte Hauptrolle im Sinne von, dass sich das irgendwie so ein bisschen durchs Stück zieht und diese Figur immer wieder auftaucht. Ja,
genau. Ja, aber ich würde sagen, der Schwerpunkt liegt eigentlich eher auf die Leute drumherum und die Reaktionen drumherum.
Genau.
Es ist gar nicht so sehr der David, der da in Erscheinung tritt.
Der ist vielleicht eher der Auslöser. Ja. Vielleicht kann man das so benennen. Also im Prinzip ein Auslöser zur Darstellung des Umgangs mit Glauben und Aberglauben.
Mhm. So. Und die anderen reagieren drauf.
Genau.
Aber trotzdem, ja, eben Auslöser und auch, ne, auch das eine Rolle, mit der man sich ja identifizieren kann. Wie hast du dich der angenähert, dem David?
Also ehrlich gesagt, habe ich sehr kurzfristig erfahren.
Claudia war nämlich gar nicht da, wie sie sagt.
Aber ich glaube, das weiß ich jetzt, das musst du dann vielleicht auch beurteilen. Ich glaube, ich kann mich schon, wenn ich dann mal so ein Bild habe und mich da so ein bisschen eingrufe, ich glaube, ich kann mich da schon einfinden. Was heißt es? Was bedeutet es? Und ich habe auch schon ein paar Jährchen auf meinem Buckel und kann mich durchaus in einen Studenten, respektive Studentinnen da sein, mit Uni nicht so wichtig, anderes wichtiger einfinden. Von daher, ja, also ich bin noch am Annähern, aber ich glaube, es wird mir gelingen.
Hast du noch eine Woche?
Ja, genau.
Ja, das war auch ganz lustig, weil Andrea und ich haben ja irgendwann mal gesagt, ja, vielleicht brauchen wir den David gar nicht auftauchen lassen. So war es im ursprünglichen Konzept mal. Und ich hatte jetzt auch niemanden gesucht für den David. Und jetzt ist aber doch der David in einer Szene live drin. Und jetzt brauchte ich natürlich auch einen David. Und und da Claudia, also ja, ob ihres Alters trotzend sehr beweglich ist und auch was sehr Jugendliches hat, konnte ich mir das jetzt halt gut vorstellen, dass Claudia den David spielt.
Auch genau. Mit klassischen Erwartungshaltungen dann bewusst zu brechen, oder?
So ein bisschen, auch, ja. Ne?
Und was ist der Nachrichtensprecher für einer? Welche Rolle muss der auffüllen? Wir haben die Sterne, die kommentieren, dann braucht es dann noch auch den Fernsehmann.
Also die Fernsehfrau.
Fernsehfrau.
So viel Zeit muss sein, die Nachrichtensprecherin.
Ja.
Adrett, neutral. Ich würde mal sagen, eine Frau, die Nachrichten berichtet, ohne jetzt viel Emotionalität im Hintergrund. So wird die sein werden.
die Fakten aus der Glotze.
Genau.
Ist es dann wirklich auch so ein bisschen hier tagesschaumäßig aufgezogen? Oder?
Ja, schon.
Sind wir auch noch am Entwickeln, ja. Aber schon geht schon in die Richtung. Also ja. Ich meine, wenn wir unsere Nachrichtensprecherinnen angucken, die sind ja schon alle eher emotionsarm. Reduziert. Es gibt ab und zu mal welche, die sich zum Lächeln oder zum Kommentar hinreißen lassen. Aber im Regelfall sind die ja einfach, müssen sie ja auch per Job einfach eher emotionsneutral.
Und ist es auch so dann gedacht, dass die ein bisschen den Verlauf der Handlung begleiten oder sogar voranbringen?
Nee. Eigentlich nicht. Also es ist auch noch nicht besprochen, also ob die überhaupt in dem Theaterspaziergang eine Rolle spielen. Ja, weil wahrscheinlich eher nicht. Das ist jetzt so ein, ja, ist ja kein Stück, was wir jetzt zeigen, sondern eine szenische Lesung, also eine Art von Collage, wo verschiedene Dinge so zusammentreffen, zusammenführen und die Nachrichtensprecherin also auch einfach den Blick öffnet in eine andere in eine andere Zeit, ja. Wenn wir jetzt eine Szene haben aus 1628, dass es dann einfach einen Kontrapunkt gibt, auch so hier und heute. Und was die Zuschauer damit kombinieren, das wollen wir nicht vorgeben, sondern das ist dann einfach deren Sache. Also was die Zuschauer sehen, wissen wir nicht. Aber wir stellen halt die Dinge nebeneinander.
Aber ich meine, das geht schon in die Richtung, was wir vorher auch gesprochen haben, dass im Prinzip Dinge, die im 17. Jahrhundert passiert sind, heute durchaus auch noch passieren, nur eben in andere Dimensionen oder mit anderen Medien oder.
Wir haben den Himmel mit Sternen und auch, was weiß ich, irgendwelchen Göttern oder Göttervorstellungen. Ist dasselbe auch dann in der Hölle oder was repräsentiert die Hölle, diesen Abgrund der Inquisition?
Also es geht ja schon mehr um den Zwischenraum, da wo wir halt uns befinden. Und wir stellen jetzt auch, die Hölle ist nicht so verkörpert wie jetzt die Sterne, das oben, also über uns verkörpern, aber wir haben auf jeden Fall diese Figur, die so ein bisschen undurchschaubar ist und die Hölle ist ja auch eine Interpretation von uns Menschen, da gehen wir genauso mit den Sternen auch mit unseren Bildern rein und es gibt so der Thomasius hat gesagt, wenn man den Teufel nicht anfassen kann, dann kann man ja mit ihm auch nicht schlafen und keinen Pakt mit ihm schließen, ja, wenn der nicht leiblich da ist, so. Aber diesen Aberglauben, den gibt es natürlich trotzdem oder das Gefühl in uns, dass es da was Undurchsichtiges, Undurchschaubares gibt. Heute weiß man viel mehr über das Unterbewusstsein, was man damals nicht wusste. Und in dem Stück ist es so, dass es den schwarzen Vogel gibt und der soll jetzt nicht die Hölle verkörpern, aber der ist so ein bisschen das Unbekannte, das schwarze Etwas, was wir nicht durchschauen können, was so ein bisschen mystisch, magisch ist und der irgendwo immer da ist, aber den man nicht so zuordnen kann.
Also kein Teufel?
Kein wirklicher Teufel, nein. Genau.
Und szenische Lesung heißt, ihr habt keine Kostüme dann dabei auch?
Wir haben Kostüme, ja. Aber jetzt nicht ein Kostümbild, was über mehrere Monate entwickelt wurde, sondern wir haben einfach so ein figurenunterstützendes Kostüm jeden Einzelnen.
Und es wird auch gespielt auf der Bühne, nicht nur am Tisch gelesen.
Genau. Also es ist halt so, dass manche die Zettel in der Hand haben, manche haben ihren Text auswendig und es ist so ein bisschen offen. Es gibt aber auch durchaus Szenen. Die Sterne haben Szenen, die auch viel Spiel mit bedeuten und auch der Streit zum Beispiel zwischen Wilhelm und seiner Frau ist eine Szene. Also
auch die Jugendlichen.
Und auch die Jugendlichen haben richtige Szenen. Genau, die können auch ihren Text, die lernen ja immer schnell. Ja, also es ist eine Mischung.
Wie sieht der Stern aus? Hast du schon
der
dein Kostüm?
Baran.
Ja.
Rot. Rot.
Rot.
Genau. Rot.
Rot mit einem schönen, schimmernden, roten Mantel und einem roten Wuschel auf dem Kopf. So, ja, es gibt dann noch Schädier, ist so sehr voluminös, sehr elegant.
Weiß und Gold.
Weiß und Gold.
Sitzt ja mitten in der Milchstraße.
Ja. Während Vega, so der jüngste Stern, etwas pubertär aussieht.
Wie sieht ein pubertärer Stern aus?
Da müsst ihr gucken kommen.
Am 2. Dezember Farbig. Im LTT in der Werkstatt ist die Premiere der szenischen Lesung und dann 27. Mai Premiere in der Altstadt. Wo seid ihr da? Auf welchen Plätzen ihr zieht?
Ja, wir ziehen. Also es ist ähnlich wie beim Alleenstreit. Es gibt 5 Stationen und dazwischen die Wege. Und wir beginnen hinterm Lamm und enden hinter der Stiftskirche. Und das werden, also wir sind auch in einer Gasse, die so relativ unbekannt ist, die Klinikumsgasse, die unterhalb des Karzers liegt. Die kennen nicht so viele Menschen. Da kommen wir ja auch nicht einfach so hin, weil da gibt es eigentlich nichts. Ja? Da spielen wir auch.
Also neue Ecken, neue und bekannte Ecken von Tübingen und alles im Rahmen, ja, der Altstadt, also keine weiten Wege.
Nein, keine weiten Wege, genau. Es wird allerdings leider nicht barrierefrei sein, weil wir einfach einiges an, Tübingen ist halt einfach hügelig und diesmal spielen wir auch über das Hügelige hinweg.
Mit Stufen und
ja, genau.
Pipapo. Aber erstmal 2. Dezember. Im LTT, da gibt es eine Aufführung, eine nur jetzt?
Erstmal gibt es eine ist geplant und dann müssen wir das besprechen. Also durch die Situation mit Corona ist einfach auch im LTT Nachholbedarf von deren eigenen Stücken und wir müssen gucken, ob es noch eine Möglichkeit gibt.
Wo es Raum für euch gibt. Aber es gibt euch noch in Form von Lumpen und Lametta.
Genau, da gibt es auch Termine.
Genau, dann sagen wir die jetzt hier noch durch und vielleicht auch nochmal ganz kurz zum Rahmen Lumpen und Lametta. Ihr habt es auch als Stück geplant gehabt, musste dann angepasst werden und ist jetzt ein Film draus geworden.
Ja, genau, das sollte eigentlich im Januar 2021 auf die Bühne und ja, das war dann natürlich unmöglich, haben wir immer wieder verschoben und letztlich die Idee entstanden, da einen Film draus zu machen. Das hat jetzt auch gedauert, bis er dann fertig war. Im 20. Juni gab es ja auch so eine Art Vorschau oder so ein Interview mit Interviews. Und jetzt ist der Film am 17. Oktober auf die Bühne gekommen, auch in der Werkstatt. Und zwar mit Live-Aktionen. Da durften wir jetzt wieder auch mit persönlich auf die Bühne. Und da gibt es einiges an Choreografieren und an so... ja, wie unsichtbares Theater eigentlich, was diese Form des unsichtbaren Theaters, wo Leute, verrate jetzt auch nicht zu viel, das stand ja eigentlich schon in der Presse, also wo Leute Aktionen haben auf und um den Film herum, in den Figuren, die man dann im Film sieht.
Lumpen und Lametta ab dem 15. Januar wieder, glaube ich.
15. Januar, dann spielen wir zweimal im Februar und zweimal im März. Bis jetzt, das sind so die Termine, die bekannt sind.
Das Generationentheater-Zeitsprung am LTT jetzt im Dezember mit Zwischen Himmel und Hölle. Am 2. Dezember dann mit Lumpen und Lametta und im Mai 2022 in der Altstadt. Vielen Dank an euch. Helga, Friederike und Claudia, schön, dass ihr da wart. Toi, 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 dass alle Termine auch gehalten werden und dass alles gut klappt bis nächste Woche für die Premiere. Gibt ja noch einiges so ein bisschen zu tun.
Auch. Ja, ganze Wochenende ja. Proben. Okay, ja, gut.
Vielen Dank an euch.
Danke.
Dankeschön.
Tschüss.